BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie und es muss die fast ein bisschen lächeln, weil da auf einmal überraschend die Verkehrsmeldungen weg waren. Aber Gott sei Dank ist meiner lieben Kollegin ja nicht die Spucke weggeblieben. Bei uns geht's heute um das Thema Überraschungen, Erstaunliches, Sprichwörtliches, Redewendungen. Und dazu treffe ich mit Dr. Rolf Bernhard Essig und ich heute überraschend im virtuellen Raum sozusagen aufeinander. Guten Morgen, Herr Dr. Essig. Ich grüße Sie. Hallo.
Schönen guten Morgen.
Was war denn bei Ihnen letzthin eine Überraschung?
Also ich hatte gleich zweimal die wunderbare Überraschung im Freilichtmuseum Illerbeuren und jetzt am Samstag in Bad Windsheim im Freilandmuseum, dass immer wieder Leute kamen und sagten, ach, Sie sind der Essig, wir sind extra wegen Ihnen gekommen, wir hören Sie nämlich auf BR Heimat und wir mögen die Sendung so gern und die sprichwörtlichen Redensarten, die interessieren uns, jetzt wollen wir was über Handwerk hören oder Bier und Brauen und das waren doch erstaunlich viele und wir kennen das ja als Radiomenschen. Es ist wunderbar, die Stimmen von jemandem, von anderen zu hören mal und zu wissen, man kommt auch wirklich irgendwo an.
Das ja, weiß man ja nicht und wir so freuen genau. uns natürlich auch, weil das für uns natürlich auch ein Signal ist, dass die Sendung bei anderen ankommt und gehört. Es ist für uns ja auch schön, so eine direkte Rückmeldung. Ja, ein bisschen überraschend ist auch mein Sendestudio heute für uns beide, aber es scheint sehr gut zu klappen, weil normalerweise, Sie sind ja uns ja immer per Leitung zugeschaltet von Ihrem Heimatbüro und normalerweise sind wir im Heimatstudio in München und wir haben gesagt, wir probieren es jetzt mal aus. Ich bin also in meinem Daheimstudio in Lindau und wir treffen uns im virtuellen Raum und das klappt ganz gut. Hoffentlich erwarten uns keine Überraschungen, denn das wird jetzt heute unser Thema sein. Bei uns zu Gast heute mal wieder unser Sprachexperte Rolf Bernhard Essig. Es geht um Redensarten rund ums Thema Überraschungen, Sprichwörter gibt es natürlich auch viele dazu. Und Sie bereiten die Sendung ja immer vor, Sie wählen sich ein Thema und dann, glaube ich, sind Sie selber überrascht, wie viel zu diesem Thema dann auch plötzlich zu finden war, oder?
Das ist auf jeden Fall korrekt und es kommt noch dazu, selbst heute früh fiel mir noch was ein und zwar musste ich an meine Eltern denken und meine Mutter, die mochte sehr gerne geflügelte Worte und wenn die überrascht war oder wenn sie, naja, mal wieder merkte, wir haben irgendein Blödsinn gemacht, einen Streich gespielt, dann sagte sie, sieh da, Timotheus und das kommt eben aus den Kranichen des Ibikus, einer Ballade von Friedrich Schiller. Aber wir kannten das natürlich als Kinder überhaupt nicht. Wir dachten immer nur, ja, das ist klar, jetzt hat sie uns wieder erwischt. Sieh da, Timotheus. Und das war für uns wie ein Zauberspruch fast, weil wir ja. weder Timotheus kannten, noch dieses sieh da, dass das überhaupt vier Wörter sind, war uns ja gar nicht
aber
klar.
Aber das Lustige ist ja, man hinterfragt es ja nicht als Kind, sondern man nimmt es so an und es prägt sich ja dann auch wirklich, wie man jetzt an Ihnen auch sich dann einfach ins Gehirn, gell?
Ganz genau. Und bei meinem Vater war es ein bisschen ähnlich. Und das war eben heute auch plötzlich wieder da. Ich habe Jahrzehnte, glaube ich, nicht mehr dran gedacht. Wenn der beim Kartenspielen plötzlich einen guten Trumpf hatte oder wenn er sonst überrascht war oder wenn es vielleicht auch jetzt mal endlich, also plötzlich weitergehen sollte, sagte er gerne Heidewitzka. Und auch das war so ein seltsames Zauberwort, keine Ahnung, ich wusste nicht mal, ob es Heidi-Witzka oder Heide-Witzka heißt. Also das kam eben heute Morgen ganz plötzlich, überraschend, wieder in mein Hirn.
Heidewitzka, Herr Kapitän, fällt mir in dem Zusammenhang sofort ein. War vielleicht ein Lied oder ein Filmtitel?
Mag sein, Sie das ich weiß denn es nicht. Her? Denn ich kannte es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Es ist ja, wie Sie sagen, so in den Untiefen unseres Gehirns verstecken sich ja viele Dinge und auf einmal tauchen die auf. Also ich habe bestimmt auch jahrelang nicht mehr dieses Wort benutzt, gehört. Lesen tut man es ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist es da. Ja? Und in dem Moment, wo Sie Heidewitzka sagen, war bei mir sofort als Ergänzung im Kopf, Herr Kapitän. Ganz ich meine, richtig, es war ein Lied vielleicht von so einer Filmklamotte aus den 50er Jahren oder sowas.
Ja, es ist sogar noch
älter. Haben wir nicht Heinz Ehrhardt da im Blick? Müssen wir nachher mal googeln.
Also das kann gut sein. Also Heide Witzka, Kapitän, ist von 1936, ein Schlager, der oder Karnevalslied genauer gesagt, über eine Herrenpartie auf dem Rhein. Und das war also vor allen Dingen in Köln und ist bis heute so bekannt, dass es dort sogar ein Denkmal gibt. Aber natürlich ist das Lied älter. Mein Vater war Jahrgang 16, also noch 20 Jahre älter, in Berlin aufgewachsen, und der kannte das auch. Und woher es jetzt direkt kommt, das weiß man gar nicht. Und das ist auch spannend. Das ist so lautmalerisch interessant, klingt natürlich etwas slawisch mit diesem Witzka, aber so richtig weiß man es nicht. Und es ist aber so erfolgreich, dass es in Hildburghausen ein Festival gibt, eine Kindertagesstätte in Köln nennt sich so, ein Freizeitpark in Soltau heißt so. Also es ist viel verbreiteter, als wir jetzt gedacht hätten, die wir meinten, es sei eigentlich schon ausgestorben. Aber die halten sich doch erstaunlich gut, was ja wieder eine Überraschung ist.
Ja, genau. Also Thema Überraschung. Arbeiten wir uns mal durch diesen wirklichen Wust an Sachen, die sie dazu gefunden haben. Werden wir heute gar nicht alles schaffen. Arbeiten wir uns mal so von vorne nach hinten ein bisschen durch. Es hat recht oft was mit Tieren zu tun. Also da brat mir einer einen Storch oder da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Das sind, glaube ich, so Redewendungen, die wir alle kennen. Die armen Tiere, was haben die in der Pfanne verloren?
Ja, eigentlich nichts. Also wenn ich das in Schulen erwähne, ich habe ja ein Buch geschrieben, in Reutlingen läuft eine Ausstellung unter dem Titel, da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Mhm. Und in Schulen, da ist es so, dass dann die Kinder bei einer Führung durch die Ausstellung auch sagen, oh, der arme Hund. Und manchmal ist also ein neunmal Kluger dabei, der sagt, wir sind doch nicht in China, wo ja Hunde wirklich gegessen werden. Ja. Und auch übrigens bei uns in Notzeiten war das gar nicht so unüblich. Andererseits aber eben sonst überhaupt nicht. Das war unerhört. Das wäre also das eine. Beim Storch kann man das ganz klar sagen. Der Storch als ein Glücksvogel, der nicht nur die Kinder bringen soll, sondern auch sonst für ein gutes Vorzeichen gehalten wird, der kommt natürlich nicht in die Pfanne. Und manche wussten auch, dass im Alten Testament der als nicht koscher galt. Also er war unrein, er sollte nicht eben gegessen werden. Deswegen, da brat mir einer einen Storch. Das war ungewöhnlich, unerhört, passte für eine Überraschungsformel. Beim Hund kommt noch etwas dazu, und zwar ist es nicht selten so, dass gerade wenn es so ausführlichere Redewendungen sind oder Ausrufe, da steckt dann manchmal eine Geschichte dahinter. Und hier ist das eine Eulenspiegelgeschichte, ein Schwank. Der soll bei einem Bauern in Einbeck Bier brauen und der Bauer geht auf den Markt. Vorher sagt er noch, Eulenspiegel, achte darauf, den Hopfen gut mitzusieden. Ja klar, der Hopfen, das war ein teures Braugewürz, das musste man zukaufen in aller Regel, das sollte eben dann dem Bier einen guten Geschmack geben. Aber der Bauer geht in die Stadt, um auf dem Markt was zu kaufen, Eulenspiegel daheim, der nimmt ihn auf den Arm, indem er ihn wörtlich nimmt. Damals gab es nämlich Hundenamen wie Hopf. Und der Bauer hat, damit die Geschichte funktioniert, einen Hund, der heißt Hopf. Und dann nimmt Eulenspiegel den Hopfen, also den Hund namens Hopf, und wirft ihn in die Braupfanne. Und das ist natürlich verrückt und unerhört. Und der arme Kerl stirbt da unter verrückten Zuckungen. Und diese unerhörte Geschichte hat man sich immer wieder auch erzählt und hat darüber gelacht. Die Kinder natürlich weniger.
Ich wollte gerade sagen.
Und so hat dann der arme Hopf wenigstens in der Redewendung überlebt.
Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Wenn man sagt, du kannst mir einen Storch braten, meint man aber was anderes?
Ja, aber das kennt man kaum noch, wobei es interessant wäre. Also da sind ja die Hörer auch immer gerne aufgerufen, wenn ihnen was dazu einfällt, wenn sie Fragen haben oder eben Ergänzungen oder wenn sie sowas kennen, dass sie sich dann auch im Studio melden. Also du kannst mir einen Storch braten, das heißt, bleib mir gewogen. Also warum das jetzt so ist, wahrscheinlich eben
wegen hat es des mit dem Kinderkriegen-Thema zu tun vielleicht?
Möglicherweise, auf jeden Fall mit dem Glücksbringer-Storch. Mhm. Insofern ja, vielleicht schon. Oder eben, wäre ungewöhnlich nett von dir, wenn du das tun würdest. Also es ist eher so eine Steigerung auch dieses Gewogenseins. Also du bist mir so gewogen, du kannst mir sogar einen Storch braten. Also das Unerhörte, das kannst du auch bei mir machen, aber bleib mir gewogen. Aber ganz genau kann man das auch nicht sagen. Das ist eben nicht untypisch bei Redensarten, dass sie im Laufe der Zeit und je nach Ton auch ihre Bedeutung verändern. Das kennen wir ja als Hauptsprichwort, der Ton macht die Musik. Plötzlich ändert sich die Bedeutung. Wenn mein Vater sagte, du bist mir ein Held, dann meinte er nicht, dass ich Achilles bin, sondern dass ich mich dämlich angestellt habe.
Mhm. Jemanden kalt erwischen, das sagt man eigentlich heute noch sehr oft. Das ist schon ganz üblich im Sprachgebrauch. Warum erwischen wir den oder die denn kalt?
Also das ist mit größerer Wahrscheinlichkeit, also ist auf jeden Fall jünger als auf dem falschen Fuß erwischen. Auf dem falschen Fuß erwischen, das kennen wir, Spielbein, Standbein, das ist ja so ein schöner Gegensatz oder sagen wir, es gehört zusammen. Also wenn man nicht mit beiden Füßen fest auf dem Boden steht, dann ist es ja so, dass man immer ein Bein hat, das mehr Last hat und das andere ist frei. Und beim Fußball sieht man es besonders oder beim Handball, wenn der Torwart.
Ja, beim Weitsprung kann ich mich erinnern, beim Schulsport,
ja.
Oder?
Ja.
So hatte jeder einen Fuß, mit dem er abgesprungen ist, in der Regel.
Ja, genau. Und wenn man aber jemanden auf dem falschen Fuß erwischt, dann ist der eben nicht in der Lage zu reagieren. Also ich schieße den Ball plötzlich in die andere Ecke, der Torwart hat aber sein Standbein gerade falsch, dann kann der gar nicht mehr in die andere Ecke springen, weil das eben nicht frei ist zum Sprung. Und deswegen ist das natürlich fatal, wenn ich das tue. Wenn ich früher auch jetzt außerhalb des Sportes etwas, ja, jemanden täuschte bei, sagen wir mal, dem Fechten. Und ich hatte eine Finte, der wich nach links aus und stand also dann auf dem linken Fuß ganz stark. Dann konnte ich mit meinem echten Stoß, der Nicht-Finte, ihn dann zweifelsfrei erwischen, weil er da eben die Last auf dem Fuß hatte und nicht mehr ausweichen konnte. Dann habe ich ihn auf dem falschen Fuß, also von mir aus gesehen, auf dem richtigen erwischt. Und das hat sich dann mit dem Kalt als dem Wort auch für das Unbewegliche, das kennen wir auch vom Motor, wenn der noch kalt ist, dann kann der auch nicht mehr, kann der auch nicht so gut agieren oder es schädigt ihn. Also wenn ich jemanden kalt erwische, das ist auch wie bei kalten Speisen, die dann ja auch etwas fester werden können, dann ist er auch unbeweglich und er kann nicht ausweichen. Und damit bin ich im Vorteil. Also auch da interessant die Perspektive von demjenigen, der jemanden kalt erwischt, habe ich es gut getroffen. Der kalt erwischt wird, der muss natürlich darunter leiden.
Habe die Ehre, heute mit unserem Sprachexperten Rolf Bernhard Essig. Es geht um Redensarten und Sprichwörter rund um das Thema Überraschung. Und da haben Sie etwas aufgeschrieben, was ich überhaupt nicht kenne, war mir ganz neu, nämlich nicht auf dem Kiviv sein. Was heißt das? Was bedeutet das?
Also ich war selbst ein bisschen skeptisch, ob wir das reinbringen sollten, schaute dann aber nach und es wird zum Glück also nach wie vor immer mal wieder verwendet. Es ist nicht so häufig, aber früher, da war es häufiger zu hören. Es kommt aus der Militärsprache und es war der Postenanruf der französischen Armeen seit dem 16. Jahrhundert. Der Posten, der merkte, da nähert sich jemand, der rief wirklich qui vive. Und das bedeutet eigentlich ja, wer lebt?
Wer lebt,
und,
ja.
Wer ist da? Und war das denn die Bedeutung? Und auf Kiviv musste man dann antworten mit der Parole. Das war also das, was man vorher als Erkennungszeichen ausgemacht hatte. Und dann sagte der die Parole, Napoleon oder de Gaulle, keine Ahnung. Und dann wusste der Posten, das ist in Ordnung und der darf passieren. Deswegen hieß auf dem Kiviv sein, dass jemand wachsam ist, auf der Hut ist, wie so ein Wachposten. Und interessanterweise ist das dann mit dem 70-71er Krieg im 19. Jahrhundert zu uns eingewandert. Und die Soldaten, die haben damals offenbar sich ein bisschen einen Spaß draus gemacht, Französisches zu übernehmen, nachdem sie ja auch die Franzosen besiegt hatten. Und im Französischen heißt Être sur le qui vive, auch auf der Hut sein. Und wir hören gerade, die Handwerker sind bei Ihnen auch auf der Hut.
Bei mir wird in der oberen Wohnung eine Elektrik gebohrt, wie ich gerade höre. Ja. Aber man kann sich schlecht darum bitten, es nicht zu tun, weil wenn er heute nicht kommt, weiß man nicht, wann das nächste Mal wieder kommt. Gell? Das ist,
niemand der Schlag trifft.
Nein. Also wie gesagt, ich kannte das gar nicht tatsächlich. Aber ich finde immer das spannend, wenn man solche Sachen dann eben so kulturhistorisch tatsächlich erklären kann, weil das merkt man uns dann immer, weil sowas vergisst man dann eben nicht mehr, so eine Geschichte, finde ich. Das finde ich auch das Schöne an der Sendung. Wenn man Erklärungen kriegt, die man sagt, aha, so ist es, die vergisst man nie wieder.
Das gefällt mir immer. Vielleicht doch, aber das Wichtigste finde ich eigentlich, das versuche ich auch bei Auftritten zu erklären, dass man überhaupt sensibel wird. Und das ist wirklich häufig, dass die Leute kommen und sagen, ich glaub's gar nicht, jetzt war ich bei Ihnen und dauernd merke ich, dass ich sowas verwende oder dass mein Mann dauernd Redensarten verwendet. Und vorher fallen sie einfach nicht auf. Und das ist besonders schön, finde ich. Und dazu kommt, es kann mir ja jeder etwas beibringen. Es gibt, man weiß es nicht genau, aber zwischen 250 und 300.000 sprichwörtliche Redensarten, vielleicht sogar mehr. Und da gibt es so viele schöne im Dialekt, in der Umgangssprache, im Lokalen oder Regionalen. Da passieren immer wieder diese typischen Dinge, wie jetzt in Kulmbach vor kurzem. Da war ich dann auch total überrascht. Da fragte mich auch jemand, ob ich denn den Schnecken auf die Fühler hauen kenne. Und dann sagte ich, keine Ahnung. Und der Saal mit fast 100 Leuten war empört. Und sie sind doch in Kulmbach aufgewachsen. Sie müssen das doch kennen. Den Schnecken auf die Fühler schlagen oder hauen. Oder ja, ich sag, ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Und das heißt irgendwie Muße haben oder etwas Sinnloses tun. Und dann fragte ich meinen Bruder, der ist nur 2 Jahre älter, auch in Kulmbach aufgewachsen.
Ja.
Und der sagte, was, das kennst du nicht, das kennt doch jeder in Kulmbach. Also selbst innerhalb derselben Familie, derselben Stadt, fast derselben Zeit passiert es, dass man solche Redensarten nicht wahrnimmt und der andere total erstaunt ist. Also jeder kennt es, nur man selber hat es nicht geblickt.
Aber Sie werden es nie mehr vergessen.
Nee.
Das ist jetzt in Ihrem Sprachgebrauch.
Naja, ich muss nochmal überlegen. Ich finde das so unschön. Die armen Schnecken mit ihren Fühlhörnern, die sind da so empfindlich. Und also mir ist das eher unangenehm vom Bild her. Ich sehe solche Redensarten häufig wirklich bildlich vor mir. Und dann denke ich, warum sollte ich denn den armen Schnecken das antun? Aber wenn ich meinen zerfressenen Salat sehe, dann vielleicht doch.
Was wir natürlich täglich wirklich mehrfach benutzen, da bin ich mir sicher, also allein wenn ich überlege, wie oft sage ich denn, mei Wahnsinn. Das sind doch diese Ausdrücke der Überraschung eben. Wahnsinn oder unglaublich oder unfassbar, das ist Standard. Müsste man mal eine Strichliste machen für sich selber, ne?
Ja, wäre interessant. Und ich meine, nicht umsonst einer der Hits, die zum Mitgrölen einladen, beginnt ja auch mit Wahnsinn. Und es ist eben, wie so häufig in diesem Bereich der Überraschung, des Unerwarteten, dass das, was da passiert, als etwas empfunden wird, das nicht mehr der Normalität entspricht, nicht mehr dem üblichen, dem allgemeinen Menschenverstand, sondern in die Verrücktheit hineingeht, das Widersinnige und uns deswegen auch angemessen erscheint, um diese Überraschung auszudrücken. Man hat früher auch gesagt, in etwas ausführlicherer Form, ich werde wahnsinnig. Das heißt, das ist so überraschend, es ist so außerhalb dessen, was ich erwarte, dass es mich verrückt macht. Und damit ist es dann eben auch unglaublich. Es ist etwas, was eigentlich nicht im Maßstabe dessen, was vorkommen kann oder darf, passieren dürfte. Und dann passiert es eben doch. Und so sind also Wahnsinn, unglaublich und ähnliche Ausdrücke dafür besonders geeignet, um dieses widersinnige, überraschende, Verrückte dann auch zu auszudrücken.
Und wir sprechen es ja auch ganz wörtlich an, indem wir sagen, mach keine Witze oder das ist ja wohl ein Witz oder ich glaube, du scherzt oder jetzt wirst du aber lachen und meinen es ja oft gar nicht so, sondern im Gegenteil, gell?
Typisch für Kinder dann auch, dass sie so etwas hören und auf den Witz warten und dann sind sie ganz enttäuscht. weil jetzt kein Witz kommt. Das ist, mach keine Witze, das ist ja wohl ein Witz. Ich glaube, du scherzt und dann denken die, ja, jetzt kommt ein Witz. Aber das ist auch mit diesem Wort eine eigene Geschichte. Denn Witz, das hieß ja früher etwas ganz anderes. Das war der Verstand, der Geist, die Vernunft, die mit Witz verbunden ist.
Es war der Esprit.
Ist.
Der Witz auch war der mehr oder weniger der Esprit. Oder das ist einfach so eine geistige Beweglichkeit, so eine geistige Klugheit.
Ja. Ja. Also das ist zumindest dann später daraus geworden. Also Witz ist mit Wissen verbunden. Das ist auch ganz interessant. Und das ist also auch insofern mit dem Verstand dann verbunden. Und daraus entstand dann genau, wie Sie sagen, Esprit als Kombinationsgabe. Jean-Paul sagte mal, der Witz ist ein Priester, der traut jedes Paar. Und das bedeutet eben, ich kann die entferntesten Dinge auf eine kluge, gewitzte Art zusammenbringen und dann wird daraus etwas, was überrascht, was aber dann eben auch die Nähe zum Scherz klar macht. Also indem ich einen Witz im Sinne von kluger Kombination bemühe, da kann dann eben auch etwas Lustiges dabei herauskommen. Und wenn jetzt jemand etwas sehr Seltsames sagt oder etwas Überraschendes tut, dann wirkt das auf viele eben auch wie so etwas Witziges, etwas wie auch der Witz dann im engeren Sinne, wie eine plötzliche Pointe, dieser plötzliche Umschlag zum Lächerlichen. Und da haben wir dann diese Verbindung zu der Überraschungsformel. Also mach keine Witze. Das, was du sagst, das ist so überraschend, so seltsam kombiniert, das kann ja gar nicht sein. Oder das ist ja wohl ein Witz, also das ist seltsam kombiniert, das kann ja gar nicht die Wahrheit sein, das ist ja offensichtlich bloß ein Scherz. Und dann eben auch, das kannst du nicht ernst meinen, das gibt es ja genauso als Gegensatz. Ich glaube, du scherzt oder das kannst du nicht ernst meinen. Mhm. Auch da ist dasselbe mit dran. Und dann eben auch, das ist, was du sagst, so überraschend, so seltsam, so wunderlich, da muss man drüber lachen. Und damit wird es natürlich auch unwichtig oder lächerlich, was wir ja auch kennen, und nicht mehr ernst zu nehmen.
Ja, da gibt es ja dann gern die Standardantwort, das ist doch nicht dein Ernst, nee, das ist mein Otto, ne?
Ja, genau. Also das ist übrigens auch wirklich wichtig, dass man mit diesen Überraschungsformeln, mit Redensarten dann auch scherzen kann, dass man die weitertreibt, dass man sie verändert, besser Arm dran als Bein ab oder Stoßstange ist aller Laster Anfang und solche lustigen Antisprichwörter, die da in den 70ern vor allen Dingen entstanden.
Ja, und dann haben Sie ein Gedicht aufgeschrieben, oder ist es aus der Glocke? Ich habe mir überlegt dann immer, also die meisten Zitate sind ja, also wirklich viele, sind ja Goethe oder Schiller. Also zum Beispiel Wilhelm Tell ist ein unglaublicher Fundus. Und natürlich ist die Glocke auch ein unglaublicher Fundus. Und der Faust ist ein unglaublicher Fundus. Und Treiben mit Entsetzen, Scherz, wo kommt denn das her, in welchem Umfeld?
Ja. Also ich verwende das ganz gerne und merkte dann beim Nachschauen, ich habe es immer falsch verwendet. Auch das ist nicht untypisch bei solchen geflügelten Worten. Im Lauf der Zeit verwendet man sie so oft, dass sie sich unmerklich verändern und ein bisschen einfacher formuliert werden. Ich dachte immer, es heißt, und treiben mit Entsetzen Spott. Und dann sagte ich aus Spaß, und treiben mit Entsetzen Sport. Das funktionierte dann aber bei den meisten nicht, die das Original richtig kennen, denn das heißt eben, und treiben mit Entsetzen Scherz. Und ich wusste, dass es aus der Glocke kommt, wusste nicht mehr genau von Friedrich Schiller, dieses große Gedicht. Meine Mutter musste das noch auswendig lernen. Und
meine Oma auch. Ja.
Ah, ja. Ja. Also jedenfalls, da ist ja einerseits der Guss der Glocke das Thema und gleichzeitig eine Menschheitsgeschichte, kann man sagen. Und Schiller war ja kein Freund der Revolution. Und er schreibt deswegen in den Zeilen, in denen es um die Selbstermächtigung des Bürgers, Revolution geht, Freiheit und Gleichheit hört man schallen. Der ruhige Bürger greift zur Wehr, also zur Waffe. Die Straßen füllen sich, die Hallen und Bürgerbanden ziehen umher. Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz. Noch zuckend mit des Panthers Zähnen zerreißen sie des Feindes Herz. Ah, das ist also sowas von frauenfeindlich. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Zumal und dann die kommt das, was viele kennen, glaube ich, gell? Ja. Dr. Essig. Dann
nichts
kommt,
Heiliges ist mehr, es lösen.
Ja.
Genau.
Und dann kommt der Loi. Den kann
gefährlich
ich zitieren
ist,
dann. Gefährlich ist, den Loi zu reizen. Verderblich ist des Tigers Zahn. Doch schlimmer als der Schrecken irgendwie so, ist der Mensch in seinem Wahn. Also so viel.
Ja. Das ist eben weiter, typisch gell? Auch mhm. wieder, sie haben das sehr gut drauf und dann sind so Kleinigkeiten, die bei Schiller ein bisschen
wo man stolpert dann.
Sind. Aber das macht gar nichts. Aber gefährlich nee. Ist es, den Leu zu wecken.
Zu reizen.
Also das ist, das, zu wecken heißt es im Original.
Zu wecken heißt nicht zu reizen, ja.
Und grimmig ist des Tigers Zahn, jedoch der schrecklichste der Schrecken. Das ist der Mensch in seinem Wahn. Und also da werden Weiber zu Hyänen, das war unter Machos und Chauvinisten ein so übliches Zitat, das gibt es ja gar nicht. Und meist natürlich auch scherzhaft, aber und treiben mit Entsetzen Scherz, das ist eben auch, hat sich verselbstständigt. Und da hat man oft das so verwendet, das gibt es doch gar nicht, was du da machst. Es ist doch eigentlich entsetzlich und du treibst aber Scherz damit. Und wenn man aber dann weiß, dass hier Weiber als Hyänen des Feindes Herz zerreißen mit des Panthers Zähnen, also meine Güte, das ist ja schon, also bei Schiller wundert man sich oft, dass er einerseits in seinen Dramen sehr selbstständige,
ich wollte gerade sagen, also literaturgeschichtlich, oder? Schon interessant, weil er ist ja einer unserer größten Stürmer und Dränger und wir denken an die Räuber und alles, was da postuliert wird und dann ist es fast ein bisschen eine Kehrtwende. Komisch eigentlich.
Ja, also er hat beides, das ist mal schön untersucht worden, dass Frauen bei ihm einerseits gerade im Familienleben, in seinem täglichen Leben sehr traditionelle Rollen haben mussten. Seine Frau durfte nicht mehr weiterschreiben. Die hatte auch Veröffentlichungen und war eine kluge Frau. Aber er wollte das nicht. Und gleichzeitig ist in seinen Dramen, aber die Jungfrau von Orléans zum Beispiel, in seinen Dramen sind die Frauen oft mutig und tätig und geradezu revolutionär. Aber hier in der Glocke, das ist halt das Hohelied des Bürgertums und des Wohlempfindens eines gut geführten Staates, so wie er sich das vorstellt. Also es ist oft so, dass man in ein und demselben Menschen, in diesem Fall eben Friedrich Schiller, sehr, sehr viele Gegensätze finden kann. Das mag überraschend sein, aber wir müssen nur in den Spiegel schauen und manchmal dann über uns selber erschrecken oder auch positiv überrascht sein. Das gibt es ja auch, dass man denkt, Mann, was hast du da hingekriegt? Toll. Oder, oh nein, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Diese Selbstgespräche, die sind ja auch zuweilen überraschend. Man merkt plötzlich, oh, ich habe mit mir selbst gesprochen.
Ja, hilft manchmal beim strukturierten Arbeiten. Wenn man sagt, jetzt musst du das tun, jetzt machst du das. Das schiebt man sich selber ein bisschen an, oder?
Ja, ein Psychotherapeut sagte mir, es sei sogar gesund. Also solange man das eben auch weiß und merkt, ist das eine gute Sache, mit sich selbst in einen Dialog zu treten. Und genau wie Sie sagen, dieses Motivierende oder auch leicht Kritische manchmal, das hilft wirklich, indem es ausgesprochen wird. Und das ist ja auch bei dem Thema heute Überraschung etwas ganz Wichtiges. Wenn ich nichts mehr zu sagen weiß, das quält viel mehr, als wenn ich wenigstens einen dummen Spruch auf der Lippe habe.
Es gibt ja eine Kinderfigur aus der Kinderliteratur, die war Meisterin darin, sich selbst Befehle zu geben, damit was passiert. Die Pippi Langstrumpf, die dann gesagt hat, Pippi, du gehst jetzt zu Bett. Die hat sich selber quasi Befehle gegeben. Ja, das ist hübsch nachzulesen, weil sie war ja elternlos. Sie lebt ja nur mit ihrem Pferd und mit dem Affen in dieser kleinen Villa Kunterbunt. Und sie hat sich dann selber Befehle gegeben, was sie jetzt zu tun hat. Das hat mich als Kind immer unheimlich fasziniert. Du gehst jetzt ins Bett und solche Sachen. Schön. So, dann wollen wir uns mal erkundigen, wie die Jungfrau zum Kinde kommt. Wir wissen es ja eigentlich, gell? Aber ein schöner stehender Spruch.
Also wir ist interessant, denn mir ging es eben auch wieder einmal so, dass ich, wie Sie jetzt sagen, meinte, das weiß doch jeder. Aber ich war in Gotha zu Gast, das ist schon länger her, ja so 16, 17 Jahre mindestens, und hatte dort so eine Sprichwortsprechstunde, die ich gerne anbiete. Da darf man mich frei Schnauze löchern. Und da fragte dann jemand aus dem Publikum, wieso man denn wie die Jungfrau zum Kind kommt. Und ich war sehr erstaunt und fragte dann ins Publikum, wer weiß denn das oder wer kennt das? Und es war ganz überraschend, wie wenige es waren, die das kannten. Und dann war mir aber klar, 40 Jahre DDR, die haben doch eben bestimmte Spuren hinterlassen. Es war eine kirchenferne, also von der Politik ja auch gar nicht gewollte Erziehung, sodass man von der Bibel viel, viel weniger wusste und deswegen auch außerhalb kirchlicher Kreise diese christlich fundierten Redensarten weniger verwendet wurden. Und so dachte dann auch kaum jemand bei Jungfrau an die Jungfrau Maria, was jetzt hier in Bayern mit der hiesigen Heiligen Bayerns, ja Patrona Bavariae, ganz unverständlich ist. Aber da in Gotha war es eben doch nicht klar. Und wenn man dann gesagt hat, es geht um Maria, die überraschend einen Erzengel im Flur hatte, der sagte, Ave Maria, und du wirst ein Kind gebären, obwohl du keinen Umgang mit einem Mann hattest. Das war ja für sie besonders überraschend. Das fragt sie ja dann auch, wie sollte das möglich sein?
Ja, wie soll das möglich sein? Ja,
und dann wird eben auch klar, dass sie also von den Socken ist, was da plötzlich passiert und dass es ganz unerwartet kommt und vor allen Dingen ohne eigenes Zutun. Und das ist auch, was jetzt häufig in der Presse beispielsweise noch verwendet wird, dass man sagt, die Politik kam zur deutschen Einheit wie die Jungfrau zum Kind. Oder wenn es um die Anfänge der Filmerei ging, da waren ja ganz viele, die mussten ja Laien sein, weil es doch gar keine Filmhochschulen oder irgendwas gab. Und die kamen dann zum Film wie die Jungfrau zum Kind. Also zufällig, ohne Vorbereitung, ohne eigenes Zutun. Und das ist dann eben auch das Überraschende. Plötzlich ist da was. Und nur wer die Geschichte der Bibel kennt, dem ist das klar. Und ohne das ist das erstmal sehr unverständlich. Ja. Und man fragt sich, wie soll das sein?
Ja, also es hat tatsächlich diesen religiösen Hintergrund.
Ja. Ganz eindeutig. Also so klar gab es genügend Jungfrauen, die plötzlich schwanger waren, aber die wussten das dann schon, wenn es nicht wie bei Heinrich von Kleisten, der Marquise von O, passiert, dass man in der Ohnmacht vergewaltigt wird. Aber ansonsten wäre das alles klar. Aber die religiöse Fundierung, die ist sehr, sehr deutlich in ganz vielen Redensarten und gerade in Gegenden, die etwas traditionsreich sind, wie in Oberbayern oder auch in Schwaben und anderen Bereichen, auch in den Niederlanden, in Italien, in Spanien, da sind solche religiösen Redensarten nicht nur häufiger, sondern sie werden in der Regel auch viel, viel besser und ganz klar verstanden.
Bleiben wir beim Thema Gott, wenn wir schon dabei sind. Wenn Gott will, dann schießt ein Besen.
Kennen
sagte
Sie das
mir nichts, habe ich, nein.
Ja, das ist ein jüdisches Sprichwort. Ich las das zum ersten Mal und dachte mir, aha, der Besen wird zu einer Art Schießgewehr. Und das liegt vielleicht auch an meiner männlichen Sozialisation. Als Knabe hat man relativ früh aus Stöcken auch scheinbar Gewehre gemacht und damit rumgeschossen. Aber darum geht es überhaupt nicht. Das war mir dann erst viel später klar, dass es um das Schießen geht, so wie die Sprossen emporschießen im Beet. Also die Pflanze schießt empor. Und das heißt also, wenn Gott will, dann sprießt sogar ein Besen. Der wächst aus dem Erdboden plötzlich hervor oder der treibt Zweige und Blätter. Das ist ja unglaublich. Aber wenn Gott will, dann geht das eben. Und so ist das im Jüdischen eben ein ganz übliches Sprichwort, auch um Hoffnung zu geben und zu sagen, verzweifle nicht. Das für dich Unglaubliche, das kann Gott schon machen, wenn er will. Dann wächst sogar ein Besen zu einer Pflanze. Und das gibt es ja als Wunder, manchmal sogar im Film. Also dieser Hirtenstab von Petrus ist es, glaube ich, der plötzlich auch Blätter bekommt. In einem dieser Hollywood-Schinken passiert das. Ich glaube, in das Gewand oder ich weiß es nicht mehr. Aber das wird dann eben auch im Film sehr schön dargestellt, dieses Wunder, das Gott hervorbringen kann. Und wenn man das sieht, dann sagt man vielleicht, ich glaube, ich fresse einen Besen.
Wollte gerade sagen, das ist ja die Formulierung, die wir, glaube ich, kennen in unserem Kulturkreis. Ich fress mir den Besen, ja.
Ja, genau. Also ursprünglich als eine etwas ausführlichere Formel, wenn das wahr ist, dann fresse ich einen Besen. Und das kann man sich ja vorstellen, ein Besen. Wer will den essen? Der ist ja also so per Definition dazu da, das Schmutzige aufzunehmen und wegzufegen. Und dazu kommt, dass der Ausdruck Besen eigentlich dieses bürstige Vorderteil bezeichnete. Und das also zu fressen, also widerlich, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und bedeutet eben, also bevor ich das glaube, fresse ich einen Besen. Oder wenn das wahr ist, dann will ich einen Besen fressen. Also das ist wirklich unerhört. Das würde normalerweise überhaupt nicht vorkommen. Und das ist, wie ich kenne, vor allen Dingen aus dem Berlinischen, teils aus dem Ruhrgebiet, also so aus derben Arbeiterkreisen eher hochgekommen, hat sich aber dann gut verbreitet.
Und dann klären wir noch kurz, bevor es dann Richtung 11 Uhr Nachrichten geht, warum mir die Schuppen von den Augen fallen. Schuppen hat man vielleicht auf dem Kopf, wenn es blöd läuft, aber Schuppen von den Augen?
Ja, auch da wird seit langem gerne ein Schwänzchen dran gehängt oder ein Witz damit gemacht, weil Schuppen einerseits in den Haaren, es fällt mir wie Schuppen aus den Haaren, sagt man ganz lang schon. Oder mit Schuppen als ein Gebäude wird manchmal auch gespielt. Aber es geht hier um Schuppen, die man sich eher vorstellen muss wie bei Reptilien, bei Drachen und Ähnlichem, bei Verdickungen der Haut in schuppenartiger Form. Und es ist auch hier wieder ein Bibelzitat, ganz direkt aus der Apostelgeschichte. Der Apostel Paulus wird ja vor Damaskus als Christenverfolger noch vom Pferd geworfen und von Christus, von einer hellen Erscheinung angesprochen. Warum verfolgst du mich? Er wird geblendet und ist dann als ein Blinder nach Damaskus hineingebracht worden. Er leidet dort als Blinder einige Tage vor sich hin, bis dann ein Jünger zu ihm geschickt wird, der ihn aufklärt, wie das ist mit dem Christentum. Und der befreit ihn dann auch von dieser Blindheit. Und es heißt dann wörtlich, und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Es geht darum, dass man sich den Star vorgestellt hat als eine Art Verdickung der Hautschuppen auf den Augen. Und dass die dann nicht mehr durchsichtig sind und so opake Bilder, so schwummrige Bilder, trübe Bilder nur noch durchlassen. Und wenn einem das plötzlich von den Augen runterfällt und man wieder klar sieht. Das war also sehr überraschend und diese Geschichte aus der Apostelgeschichte, die war sehr, sehr bekannt, weil aus Paulus ja scheinbar ein ganz anderer wurde, vom Saulus zum Paulus werden, sagt man ja auch. Und diese Veränderung, die ist mit diesem plötzlichen Ich sehe sehr gut verbunden und deswegen hat sich auch diese Redensart sehr, sehr weit verbreitet in ganz Deutschland.
Da haben wir doch die erste Stunde schon wieder sehr vergnüglich zusammen verplaudert und dann freuen wir uns nach den 11 Uhr Nachrichten. Geht's weiter? Da werden wir zum Beispiel erfahren, was es mit dem Deus Ex Machina auf sich hat. Bis hierhin, vielen Dank.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie, falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sein sollten. Bei uns geht's heute wieder mal um die Bedeutung von Redensarten und Sprichwörtern rund um das Thema Überraschung. Bei uns zu Gast unser Sprachexperte Dr. Rolf Bernhard Essig. Und gleich werden wir erfahren, warum wir aus der Versenkung erscheinen oder auf der Bildfläche erscheinen, warum wir wie vom Erdboden verschluckt sind oder warum uns der Affe laust. So, dann schauen wir nochmal zurück auf unsere erste Stunde. Da haben wir uns unterhalten über einen Überraschungsausdruck, Heide Witzka, und haben so ein bisschen philosophiert, wo kommt denn der so genau her? Sie haben schon gesagt, der kommt aus Köln, Kölner Karnevalslied, und dazu hat uns tatsächlich auch eine Mail erreicht. Herzliche Grüße an Josef Wittmann, und er schreibt uns eben genau, Kölner Karnevalslied, Heide Witzka, Herr Kapitän, 1936 geschrieben von Karl Berbuer oder Berbeur, weiß ich jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, und es sagt, es wird eben verwendet, um eine schnelle, schwungvolle Aktion oder das Ende einer solchen Aktion auszudrücken. Und es gäbe Vermutungen, dass Heide Witzka die Verballhornung des Hitlergrußes sein könnte, aber sei nicht eindeutig belegt. Was meinen Sie, Herr Dr. Essig?
Also da mein Vater Jahrgang 36 das als Jugendlicher schon kannte, ist es so gut wie ausgeschlossen. Der Ausdruck ist mit größter Wahrscheinlichkeit eben deutlich älter. Der Verfasser dieses Karnevalsliedes, der hat das nicht erfunden. Der konnte sich darauf verlassen, dass das schon bekannt war. Und auch das spricht dafür, dass es deutlich vor 1933 üblich war. Und vor 1933 spielte der Hitlergruß allgemein einfach nicht die Rolle, sondern erst danach. Also auch das spricht gar nicht dafür. Aber ich finde es wunderbar, dass sich die Hörer einmischen und uns auch schreiben. Und vielen Dank dann auch an diesen.
An dieser Stelle herzlichen Dank, ganz genau. So, wir kommen zurück zum Thema Theater. Und da passiert ja auch immer viel überraschend, davon lebt ja das Theater. Und ich vermute, dass es deshalb so einige Redewendungen, die Überraschung ausdrücken, gibt, die mit der Theaterbranche zu tun haben. Zum Beispiel vom Erdboden verschluckt. Denkt man zum Beispiel an einen Sommernachtstraum oder an solche Inszenierungen und Stücke, wo ja sehr viel Magisches und Mystisches passiert. Und damit arbeitet das Theater natürlich und hat sich dann auch in unserer Sprache niedergeschlagen. Was gibt's denn da so alles?
Übrigens, heute ist ja der Tag für den Sommernachtstraum.
Richtig.
Denn das ist ja genau der Johannistag, an dem das Ganze stattfindet. Und so hat es Wieland übrigens auch übersetzt, der 24.06. Sankt Johannes. Ach ja, ein tolles Stück. Großartig.
Ja,
mit Theater
immer,
im Theater.
Immer noch.
Und da gibt es doch auch so schöne Ausdrücke. Gut gebrüllt, Löwe. Also auch wenn jemand eine tolle Bemerkung plötzlich gemacht hat, und dann sagt man ja auch so als Überraschung oder als Lob, gut gebrüllt, Löwe. Und das kommt da ja auch her. Ja, das Theater. Also wie vom Erdboden verschluckt, das hat schon mit Magie zu tun, aber häufig passiert das in der Theaterlandschaft aus der Versenkung erscheinen oder in der Versenkung verschwinden. Das sind ja diese Falltüren, oft mit so kleinen Hebemechanismen, die jemanden plötzlich auf der Bühne erscheinen lassen oder plötzlich verschwinden lassen. Gerne hat man, und das bis heute, dazu noch einen kleinen Lichteffekt gehabt, ein bisschen Pulver auf der Bühne gehabt und dann gab es plötzlich einen kleinen Lichtblitz und dahinter verschwand dann die Gestalt in diesem Theaterunterboden. Und das ist dann genauso umgekehrt möglich, dass sie plötzlich aus der Versenkung erscheint. Das ist eben für gerade auch diesen magischen Bereich, aber auch für die Götter sehr üblich. Im griechischen Theater, da nannte man das ja auch Deus ex machina, oder das ist dann ein lateinisch-griechischer Ausdruck. Dieses Machina, das bezeichnet alles, was an Apparaten da war, um solche künstlichen Erscheinungen zu ermöglichen. Beispielsweise eben etwas, das aussah wie eine Wolke und mit einem Kran herabgelassen wurde und in der Wolke lag anscheinend dann ein Gott, eine Göttin. Also bei Iphigenie auf Tauris beispielsweise kommt das vor, in anderen Gelegenheiten. Plötzlich ist da dieser Gott oder die Göttin. Und dieser Effekt des Deus ex machina, der ist ja deswegen wichtig, wenn eine Theaterhandlung so schwierig geworden ist, eigentlich alles auf eine Katastrophe hinausläuft, dass sie mit normalen Mitteln nicht mehr gelöst werden kann. Und dann erscheint eben ein Gott und der macht alles klar, weil eben göttliche Macht auch das Unmögliche möglich machen kann. Und deswegen sagt man das auch im Alltag manchmal. Was wir jetzt brauchen, ist ein Deus ex machina oder wie eine plötzliche Lösung. Ach, das ist ja wie ein Deus ex machina. Plötzlich klappt alles auf einmal. Und dazu passt dann auch der Blackout, interessanterweise. Der Blackout, den kennen wir ja vor allen Dingen als eine Bezeichnung dafür, dass einem nichts mehr einfällt, dass man plötzlich eine Art Filmriss hat. Aber früher hat man gerade im 19. Jahrhundert, als man das Licht auch sehr schnell löschen konnte, eine Szene, die sehr dramatisch war, auch beendet, indem man plötzlich das Bühnenlicht löschte. Und das hat man immer weiter gemacht. Und dieses plötzliche Rausgehen aus der Szene durch eine schwarze Bühne, das stand dann auch im Textbuch als Blackout. Also schwarz, dunkle Bühne, raus. Und als dann der Strom kam und die Lichter, die mit elektrischem Strom betrieben wurden, da hat man den Stromausfall Blackout genannt. Und wenn wir einen Blackout im Hirn haben, ist das gleichsam auch ein Stromausfall. Die Neuronen feuern nicht mehr. Keine Ahnung, was ich gerade noch sagen wollte.
Also das ganze Theatergeschehen, das haben wir ja gerade angesprochen, eben so ein wunderbares Stück wie der Sommernachtstraum. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass es manchmal nicht unbedingt gut können haben. Also gerade beim Film, oder? Fällt einem das doch auf, wenn man denkt, eieieiei, was ist jetzt dem Drehbuchschreiber da eingefallen oder eben leider nicht eingefallen, wenn so überraschende Wendungen kommen. Ich kann mich noch erinnern, vielleicht Sie auch, es gab ja damals in den 80er Jahren, es waren ja so diese ersten großen Serien, heute ist ja für unsere Jungen Serie gucken und Serie ganz normal, aber damals war sowas wie eben Dallas oder Denver, das war ja was ganz Neues für uns in der Fernsehgeschichte. Ich weiß es heute noch, dass eine Staffel mit dem Tod von dem äußerst beliebten Darsteller Bobby Ewing geendet ist. Und dann hat sich die Fangemeinde so empört, dass er dann in der neuen Staffel auf einmal wieder unter der Dusche stand und es wurde erklärt, oh, seine Frau hat schlecht geträumt, der Unfall war kein Unfall, das war ein Traum, der ist ja wieder da. Also wo man auch, ja, da gibt es manche Überraschungen, das ist immer für eine Überraschung gut, nicht alle sind, wie sage ich immer, gut gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Gell?
Ja, also das gibt es auch schon viel früher bei Arthur Conan Doyle, als der Sherlock Holmes sterben ließ. Da gab es auch, also unglaublich, es ging bis zu Morddrohungen. Seine Mutter wollte ihn enterben. Und es war also wirklich ganz unglaublich, wie sehr man an diesem Held hing. Und der Arthur Conan Doyle hat dann auch so einen Trick angewendet, indem er Geschichten schrieb aus dem Vorleben, also was vor dieser üblichen Serie Sherlock Holmes so alles erlebt haben kann. Genau, also das war damals auch schon so und sehr, sehr schön. Und aus dem Theater kennen wir ja auch aus dem Boden gestampft, wie aus dem Boden gestampft. Plötzlich ist da was da. Und das ist schon in der Antike eine Art Zauber. Auch da hat man solche zaubermächtigen Gestalten gehabt, die durch das Aufstampfen auf dem Erdboden plötzlich etwas emporzaubern konnten. Und das hat sich also in vielen Sprachen gehalten und kommt dann, wenn wir schon bei Theater sind, auch sogar bei Schiller in der Jungfrau von Orléans ganz wörtlich vor. Manche haben das auch gerne als geflügeltes Wort verwendet. Da sagt der König Karl, der bedrängt wird, er solle doch helfen. Und dann sagt der König, kann ich Armeen aus dem Boden stampfen, wächst mir ein Kornfeld auf der Hand. Also auch da aus dem Boden gestampft, da denkt man erstmal nur, oh, plötzlich ist da was gebaut worden. Aber dass das etwas Zauberisches mal gewesen war, das ist uns überhaupt nicht mehr klar. Vielmehr so wie Pilze aus dem Boden schießen, das kennt man als Pilzesammler natürlich schon, wenn nach einer längeren Trockenheit plötzlich ein Regen kommt und überall riecht es im Wald schon nach Pfiffer und nach Maronen und was auch immer man gerne finden möchte.
Mich laust der Affe. Warum tut er das denn, der Affe?
Der Affe, der laust ja gar nicht, wie wir eigentlich wissen. Der suchte eher nach Hautschüppchen und nach Salzausblühungen auf der Haut des anderen. Und vor allen Dingen ist es soziale Fellpflege, wie wir in der Schule mal gelernt haben in der Verhaltensforschung. Aber natürlich als Ausdruck der Überraschung. Da ist er schon im 19. Jahrhundert in Bildergeschichten dargestellt worden und kommt daher, dass durchaus eine ganze Reihe von Leuten, die dem fahrenden Volk, wie man damals auch sagte, angehörten, verwendet wurde. Das waren also Gauklertruppen, Scherenschleifer, Messerschleifer, Drehorgelspieler. Das sieht man auch in Filmen zum Teil, die so ein bisschen historische Atmosphäre herstellen wollen. Durch dieses Äffchen, das man mitgeführt hat, da lockte man erstmal die Kinder an und dann schauten die Mütter nach den Kindern und dann schauten vielleicht auch andere noch, was ist denn da los? Also das war vor allen Dingen erstmal ein Mittel, um Werbung zu machen, könnte man sagen, dass diese fahrenden Leute einen Affen dabei hatten. Und natürlich waren die dressiert und so waren sie auch dazu dressiert, dass sie mal einem auf die Schulter sprangen. Die waren ja oft an Ketten angebracht, an so kleinen Kettchen. Und dann sprangen sie jemandem auf die Schulter und taten so, als würden sie dem eben in den Haaren nach Läusen suchen, was ehrlich gesagt im 19. Jahrhundert durchaus erfolgversprechend war. Aber in Berlin hat man das dann eben zu einem lustigen Ausdruck auch gemacht. Mich laust der Affe, das ist ja unerhört, denn natürlich haben die Umstehenden darüber sehr gelacht, wenn der sich gewunden hat oder gerade auch ein Kind, dann schrie, oh, mich laust der Affe. Aber es kam eben wirklich vor und es war eine sehr wirkungsvolle Art von Werbung.
Und wenn der Affe eine Laus gefunden hat, dann flippe ich aus. Warum flippe ich denn aus?
Immerhin kennen wir das noch. Also ich frage mich manchmal, wie lange hält sich sowas? Denn also den Flipper-Automaten beispielsweise findet man schon noch hier und da, aber nicht mehr so häufig. Und Flipper kennen auch nur die Älteren als eine Serie. Sie erwähnten ja die Serien, die unser frühes Leben auch geprägt hatten. Also to flip out, das ist noch gar nicht so lange im Schwange. In den USA kam das 1959 das erste Mal auf. Zumindest ist es da das erste Mal schriftlich belegt. Und vorher gab es schon to flip. To flip heißt sich drehen, sich überschlagen. Also wenn ein Auto beispielsweise sich überschlug, kann man auch sagen to flip. Und dann hat man, weil das Überschlagen ja auch für etwas sehr Überraschendes stehen konnte, für eine plötzliche Wendung im Wortsinne, hat man auch gesagt, to flip für ausrasten. Das war erst ein Slang-Ausdruck im Englischen der USA. Also ich überschlag mich für Überraschung, könnte man sagen. Und hieß dann eben ausrasten. Und zwar im Positiven wie im Negativen und wurde durch das Out nochmal verstärkt. Und von diesem Zusammenhang, vor allen Dingen in dem Bereich der Hippies, wurde das verwendet, und zwar von den Hippies selbst positiv, wenn sie tolle Musik hörten, aber auch von den Bürgern, die die Hippies verachteten. Da sagte man auch, die Hippies, die flippen aus. Also das war eher dann despektierlich gemeint. Aber in beiden Situationen geht es also um ein ekstatisches Aus sich heraus, plötzlich gehen, die das nicht mehr fassen können, was man da an Begeisterung hat. Hm. Und das nannte man dann ausflippen im Positiven oder verrückt werden im Wortsinne, im Negativen, wenn die Bürger, die Hippies, bei der psychedelischen Musik, die sie hörten, gesehen haben, oder beim Drogenkonsum, und dann gesagt, die flippen ja aus.
Dann haben Sie einen Begriff aufgeführt, der, glaube ich, so ein ganz klein bisschen altmodisch ist mittlerweile. Sagt denn noch jemand noch Au Backe? Au Backe?
Also Alfons Zitterbacke vielleicht, den kennen eher die Ostdeutschen. Aber klar, das wäre etwas für, sagen wir mal, ein Kinderbuch, das in früheren Jahrzehnten spielt.
Ich denke sofort an Erich Kästner, wenn ich so einen Begriff lese.
Genau, genau. Also Tucholsky könnte man auch erwähnen oder diese 20er, 30er Jahre. Und vielleicht dann eben in der bürgerlichen Sphäre auch noch ein ganzes Stück länger. Das war in der Zeit schon von Erich Kästner eine eher literarische Sache. Das war vorher nicht der Fall. Also vor 1900 war das durchaus üblich, dass man das gesagt hat. Und in den 20ern, da war es schon so eine Art Freude am Archaismus, wie man das nennt, also an der altertümlichen Ausdrucksweise. Mhm. Es klang so lustig auch, und gerade eben in der Kinder- und Jugendliteratur, da konnte man das gut verwenden. Erst war das schlicht ein Schmerzausruf, wenn man eine Backpfeife bekam, was auch schon wieder ein altmodischer Ausdruck ist, also eine Ohrfeige, eine Maulschellen. A Bäcklerschellen ist schnell ausgebackt, sagt man in Franken oder wahrscheinlich auch in Bayern. Und also dieser Schmerzruf, wenn man eine Backpfeife gekriegt hat, auch Backe, das passt natürlich. Oder wenn man beim Zahnreißen beim Zahnarzt war und der Backenzahn wurde ausgezogen oder der Weisheitszahn, war es natürlich auch so. Oder dann auch bei den schlagenden Verbindungen, bei der Mensur. Es ist ja so, dass die bei der schlagenden Verbindung auch solche Schmisse sich zufügten. Das waren also Verletzungen, die durchaus häufig im Bereich der Backe zu sehen waren, Richtung Mund zuweilen auch. Und da sagte man dann auch als Zuschauer vor allen Dingen, au Backe. Also in Übertragung quasi mit den Spiegelneuronen, als würde man selber jetzt getroffen. Au, Backe, was ist da passiert? Jetzt hat er aber einen schrecklichen Schmiss gekriegt. Und von daher hat sich das im Alltag zumindest eine Zeit lang gehalten. Und Sie haben ganz recht, heute wird man das kaum noch mal von jemandem aktiv verwendet hören. Aber lesen kann man es wahrscheinlich doch hier und da.
Aber es ist schon erstaunlich, wie Worte dazu angetan sind und sie Bilder auch sofort in den Kopf zu holen. Also ich habe dieses Au Backe gelesen und es war sofort Pünktchen und Anton vor mir oder Emil und die Detektive, diese Umschläge von den alten Kästner Büchern, und das war so dieser Berliner Gassenjargon, den die Jungs da so ein bisschen gepflegt haben, und da war das Au Backe für mich, so, ich habe sofort damit verbunden. Das ist interessant, ja.
Ja, ich denke eher an das doppelte Lottchen, da geht es ja darum, wer ist wer, und dann ärgert das eine Kind den einen Zwilling, indem es den Zwilling an den Zöpfen zieht, und der haut ihr sofort eine runter.
Eine Backpfeife.
Und dann sagt und dann sagt das Kind, das war die Luise.
Genau. Weil die Luise schön, war schlagkräftig und die Lotte nicht so, ja, das stimmt. Ach toll. Ja. Und da ist noch, jetzt, wenn wir schon gerade über so ein bisschen altertümlichere Sachen sprechen, die heute nicht mehr so in Gebrauch sind, ein wunderbarer Ausdruck der Überraschung. Ich bin bass erstaunt. Bass erstaunt. Woher kommt dieses Bass? Ich bin bass erstaunt.
Also wie? Sie können das, wenn Sie eine etwas ältere Grimm-Märchenausgabe haben, durchaus finden. Und da kommt dann auch noch vor, seinen Weg für Bass gehen. Und es geht hier um einen alten Komparativ, also eine Steigerungsform zum Adverb wohl im Sinne von gut. Und das ist also besonders wohl, also richtig gut. Oder dann eben auch einfach besonders als eine Verstärkung. Und so ist Bass erstaunt. Also ich bin ganz besonders erstaunt, noch mehr als nur ein wenig. Und es hat sich nur noch da erhalten und in diesem ebenfalls sehr urtümlichen und alten für Bass gehen. Beides findet sich in den Märchen. Und auch deswegen plädiere ich sehr dafür, nicht nur überhaupt Märchen wieder zu lesen, sondern gerne auch die etwas älteren Ausgaben, die man jetzt überall auf Bücherflohmärkten oder in Bücherschränken oder bei den Eltern oder Großeltern finden kann. Da kommen diese Wörter eben vor. Und das war über lange Zeit, schon im 19. übrigens, so, dass man besonders gern altertümliche Wendungen verwendete oder erhalten hat. Die Brüder Grimm, die wollten nicht nur die Geschichten, sondern auch eine alte Sprachform damit transportieren und lebendig erhalten. Und eine ganze Reihe von Redensarten halten sich nur deswegen, weil sie in Märchen vorkommen.
Dann eine Redewendung, die, glaube ich, heute noch gang und gäbe ist. Wie Kai aus der Kiste.
Also, Sie sagen das so und ich bin erstaunt, dass Ihnen das so geläufig ist. Ich weiß noch, dass ich in einer Sendung vor, auch schon wieder 15 Jahren gefragt wurde und mir war das vollkommen unbekannt. Ich hatte das noch nie gehört, wie Kai aus der Kiste. Und danach, nicht so selten passiert das ja, dann trifft man plötzlich hier und da darauf und denkt sich, interessant, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber klar war mir, dass es um Plötzlichkeit geht und um etwas Überraschendes. Nur den Hintergrund, den kannte ich überhaupt nicht. Also es ist ja so ein bisschen, dachte ich erst, wie beim Schachtelteufel. Den gab es ja, wenn wir an Kasperltheater, an Kinderbelustigungen denken. Das war so eine kleine Box und wenn man die geöffnet hat, dann sprang an einer Feder so ein Teufelskopf hoch und das war der Schachtelteufel. Und da sagt man ja auch manchmal, wenn jemand plötzlich da ist, Mensch, bist wie ein Schachtelteufel plötzlich hier. Und in England gab es das als Jack in the Box. Aber der Kai, das war wirklich ein Bücherheld. Da sind wir wieder bei den Kinderbüchern.
Ja.
Kai in der Kiste hieß das von Wolf Durian. Das erschien erstmals 1927 schon und ist erstaunlich modern. Denn es geht darum, dass ein Amerikaner in Berlin sagt, er braucht einen tollen Werbefachmann, hat das auch öffentlich klargemacht. Und plötzlich in seinem Hotelzimmer wird geklopft und ein Hotelangestellter bringt mit seinem Kollegen eine große Kiste rein. Die ist für sie abgegeben worden. Und der Amerikaner weiß von nichts, öffnet die Kiste und heraus springt Kai, der Junge in der Kiste, und sagt, ich bin der beste Werbefachmann. Und sie gehen dann eine Wette ein, ob das auch wirklich klappt und welche Methoden der Kai dann hat. Das ist so spannend, weil das durchaus den modernen Werbemethoden entspricht, die Neugier wecken mit etwas, was ganz komisch in der Stadt ist. Plötzlich tauchen überall Sprüche und schwarze Hände auf und das ist dann plötzlich Stadtgespräch. Mhm. Also er ist wirklich ein guter Werbefachmann, dieser kleine Kerl, und das ist schon ganz erstaunlich. Am Schluss wird er betrogen. Und vielleicht ist diese Kapitalismuskritik, die da drin dann ja auch durchaus steckt, etwas, was das Buch dann in der DDR auch besonders beliebt gemacht hat. Und es wurde 1988 dort verfilmt Und so weiß ich, in Ostdeutschland ist es noch ein bisschen bekannter als bei uns in Süddeutschland oder auch in Westdeutschland. Aber es hat sich wirklich gut gehalten, wie vielleicht auch wegen dieses schönen Doppel-Ks wie Kai aus der Kiste. Das spielt ja auch immer eine Rolle. Wie gut spricht sich das? Wie schön klingt so etwas?
Gibt es das Buch noch? Wissen Sie das? Ich finde, das klingt ja hochinteressant.
Also man kann es gebraucht sowieso, kann man das kriegen.
Gebraucht sowieso,
und ich glaube, es gibt es aber auch als eine Neuauflage. Es gibt ja viele Verlage, die alte Bücher neu auflegen als Book on Demand. Und dann wird es also nur dafür dann gedruckt. Aber natürlich ist es was besonders Schönes, wenn man die älteren Ausgaben hat mit den älteren Buchumschlägen. Das ist schon immer ein schönes Vergnügen, das zu sehen. Und wenn es dann noch illustriert ist, umso schöner.
Also Wolf Durian heißt das Buch. Mhm. Wolf Durian, also ist der Autor, Kai in der Kiste. Ich sag's nochmal, falls sich jemand dafür interessiert, weil ich finde so alte also Sachen dann immer ganz interessant und lesenswert.
Ja.
Eine Redewendung wiederum, oder kannte ich gar nicht, nämlich wie zieht oder zieten aus dem Busch?
Also das ist wieder, da merkt man, meine Frau sagt ja, du bist nicht aus dem letzten, du bist aus dem vorletzten Jahrhundert. Und da war der Zieten noch sehr bekannt. Also Zieten war einer der Generäle unter König Friedrich II. Von Preußen, also dem alten Fritz. Und als Reitergeneral, da war er einer, der sehr bekannt dafür war, dass er mit seinen berittenen Truppen ganz plötzlich und unerwartet für den Feind erschienen und wie eben so ein Räuber, der plötzlich aus dem Busch herausbricht, so kam er dann plötzlich an den Feind und schon zu Lebzeiten, also er hat 1699 bis 1786 gelebt, ist also auch sehr alt geworden, schon zu Lebzeiten war er sprichwörtlich für sein plötzliches Erscheinen, als würde er ihm plötzlich aus dem Busch herausbrechen, aus dem Gebüsch, muss man besser sagen. Was ist damit gemeint? Und Theodor Fontane, der hat dann auch eine Ballade über ihn gedichtet, die sehr bekannt war. Um 1900 hat man die gerne vortragen lassen und die hieß »Der alte Zieten«. Und wie der alte Fritz war er sehr bekannt und beliebt. Und dieses plötzlich Erscheinen, da sagte man dann eben, der ist ja da wie Zieten aus dem Busch. Also plötzlich ist da eine Armee mit Kavallerie erscheint auf dem Kriegsschauplatz. Und das hat also diesen Ausdruck geprägt, der in der Tat heute so gut wie ausgestorben ist. Ich kenne sowas noch, aber nur, weil ich so altmodisch bin.
Ich liebe wirklich die Romane von Theodor Fontane. Ich habe jeden mindestens dreimal gelesen, wenn es reicht. Die Balladen kenne ich nicht. Also das war mir jetzt tatsächlich kein Begriff. Interessant, muss ich mal
Archibald nachgucken. Douglas kennen Sie vielleicht noch.
Ja,
oder, Archibald John Douglas. Maynard.
Ach, John natürlich. Ja, das ist der Steuermann. Die Möwe über den Eriesee. Genau. Die Möwe über den Eriesee und dann
noch drei Stunden bis
Buffalo. Noch drei Stunden bis Buffalo. Und dann brennt hinten das Schiff.
Schrecklich.
Und er bringt die Leute quasi hin und geht selber dann unter. Die Balladen haben schon was.
Erstickt.
Oh, da kann man sich verlieren. Muss ich mal wieder nachlesen. Ich habe so ein Buch mit den schönsten Balladen, muss ich mal wieder blättern. Gute Idee, auf die Sie mich jetzt bringen. Gut, nehmen wir ein paar Sachen noch, wir sind schon wieder in der Schlussrunde, die gängig sind, aber die man vielleicht gern erklärt haben möchte. Was haben wir denn zum Beispiel? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja, das ist blöd, wenn ein Pferd tritt, das kann schmerzhaft sein. Kann man sich eigentlich leicht erklären oder doch nicht? Sie haben ja auch da immer überraschendes parat für uns.
Also insofern schon, als da so eine ganze Reihe von Ausdrücken zusammengehört. Und zwar sind die ältesten, ich glaube, mich trifft der Schlag. Und der Schlag, der war hier ein Ausdruck für den Schicksalsschlag einerseits, also wenn plötzlich aus heiterem Himmel einen das Schicksal schlägt. Das ist wirklich direkt so zu verstehen. Dann aber auch der Hirnschlag und der Herzschlag. Auch beides ist ja ganz typisch, mein Herz bleibt stehen, wenn man so erschrocken ist. Und das ähnelt dann einem Herzstillstand oder eben das, was man Herzschlag genannt hat. Der Schlaganfall passt da auch dazu. Das waren Ausdrücke, also die sehr alt waren. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Und man hat im Volksmund eine Freude daran, das Ganze auch neu zu formulieren, nicht immer dasselbe zu sagen. Und wenn man gesagt hat, das ist ja der Hammer, dann ist es logisch, denn der Hammer ist das Schlaginstrument überhaupt. Ich bin also vom Schlag getroffen, als hätte mich der Hammer getroffen. Und jetzt kannte man ja bis weit in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts das Pferd als ein ganz typisches Hilfsmittel in der Landwirtschaft. Aber auch viele Reiter waren noch da. Also bis in den Zweiten Weltkrieg war das auf jeden Fall sehr, sehr verbreitet. Und so kannte man auch, Mensch, das Pferd schlägt manchmal aus. Deswegen, ich glaube, mich tritt ein Pferd. Und in den 70ern kamen dann weitere Varianten. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ich glaube, mein Hund spielt Halma. Ich glaube, mein Hamster bohnert. Ich glaube, mich streift ein Bus. Da war es dann wirklich nur noch die Freude am Spiel, am ungewöhnlichen Formulieren, die aber auch sehr, sehr schön war und die dazu einlud, immer neue, seltsame Kombinationen sich auszudenken. Die wenigsten haben sich gehalten. Also mein Hund spielt Halma, sagt keiner mehr. Aber
nee, mein Hund spielt Halma, klingt toll, aber sagt keiner mehr, das stimmt.
Aber mein Hamster bohnert, das vielleicht noch manchmal.
Mein Hamster bohnert. Wollen wir noch einen urbayerischen Spruch nehmen? Ja, da legst du die nieder.
Das ist eines, das ich wirklich auch gerne mochte. Und erstmal erschien mir das wie eine Fremdsprache. Ich habe das wirklich nicht segmentieren können in die Einzelwörter. Ich dachte, das ist so ein Wort gleichsam, da legst du die nieder. Das klingt ja gar nicht so, als wären das einzelne Wörter, aber es ist direkt verbunden.
Na.
Ja, naja, ich war ja ein Fischkopf aus Hamburg kommend und für mich war das vollkommen unverständlich und auch natürlich faszinierend durchaus, aber ich kapierte das nicht. Aber das haut mich um, das kennen wir natürlich schon. Und wenn man umgehauen wird von etwas, von einem Schlag des Schicksals beispielsweise, das mit Wucht einen umhaut, dann liegt man eben auch auf dem Erdboden. Und das würde dann dem entsprechen. Man ist so überrascht, dass man sich wie vom Schicksal getroffen niederlegt. Aber das ist eben auch dieser typische Witz, der im Dialekt besonders schön auch klingt. Also da legst du dich nieder, das kann man übersetzen, aber da legst du dich auf den nieder, das ist dann überhaupt nicht mehr das Gleiche. Also Sie können das viel besser sagen als ich.
Wir haben so viele Sachen, die wir noch besprechen müssen. Was machen wir denn damit? Man hat schon Pferdekotzen sehen, mein lieber Schwan, Manometer, das darf nicht wahr sein, Bauklötze staunen und so weiter. Vorschlag beim Kollegen Hitzelberger,
Juli,
oder?
Am 8. Juli ist noch eine Sendung mit Johannes Hitzelberger. Das könnten wir machen. Und Sie können am 30. Juni nach Haßfurt kommen, ins Weinhaus Schaffner. Da können Sie mich selbst erleben mit Musik, der Rausch der Meere über die See, den Alkohol und noch mehr. Da können Sie mich dann auch direkt fragen, die Hörer, wenn Sie Lust haben und dahin kommen wollen. 30. Juni, das ist nächster Montag, 20 Uhr, Weinhaus Schaffner in Haßfurt.
Und da erleben Sie Ihr blaues Wunder. Haha. Schön war es wie immer, vergnüglich war es, viel haben wir gelernt. Vielen lieben Dank und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls. Ade.
Ade.